Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt steht heute Leben. Und zwar Leben statt Leiden. Der Teil der Medizin, der sich in einem ganzheitlichen Konzept diesem Ziel trotz der nahen Endlichkeit aufgrund einer bedrohlichen Krankheit zuwendet, das ist die Palliativmedizin, denn sie kümmert sich um Menschen mit nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankungen und versucht, deren Lebensqualität zu optimieren. Palliativarbeit und Hospizarbeit, die können sich dabei begegnen und auch ergänzen, denn auch bei Hospizarbeit geht es um das menschliche Leben als Ganzes, vom Beginn bis zu seinem Tode und dann natürlich die Betrachtungsperspektive vom Lebensende her auch gesehen. Und dieser Blick, der ist auch der Palliativmedizin zu eigen. Es soll um Näheres über die Arbeit, die Ziele, die Probleme, die Ängste, aber auch die medizinischen Möglichkeiten gehen. Dabei soll auch die Frage ganz aktuell auf SARS-CoV-2, also diese neuen Corona-Infektionen, die fatal verlaufen und offenkundig keine Heilungsperspektive mehr haben, dann mitgerichtet sein. Was kann in so einem Fall auch Palliativmedizin mit anbieten? Dazu mehr im weiteren Verlauf der Sendung. Zunächst aber noch einen weiteren Überblick über die heutige Sendung, die bis 11.30 Uhr geht. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Und zwar über die folgenden Themen: Corona und immer mehr Kinder, seltene, aber gefährliche Entzündungsreaktionen. Und Corona, wie ansteckend ist Singen? Und gleich im Anschluss, das ist etwa 10:50 Uhr, da haben wir dann die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema Palliativmedizin, Leben statt Leiden zu beantworten. Und diese Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, die können Sie ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser heute zugeschaltete Experte, mit dem Sie dann auch live hier sprechen können, beantwortet diese gerne. Ich gebe Ihnen unsere Nummer durch. Und wenn Sie anrufen, bezahlen Sie dafür nichts. Diese Nummer lautet 0800 4464 4464. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schicken, nämlich an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich nenne noch einmal die Nummer 0800 4464 4464. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen, Professor Winfried Hardinghaus. Er ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands und Leiter der Palliativmedizin am Marienhospital Osnabrück, sowie auch Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin am Franziskus-Krankenhaus in Berlin. Und er ist uns heute auch aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Hardinghaus.
Guten Morgen, Herr Professor Flotow.
Sie verantworten Palliativmedizin an zwei Standorten, haben beide auch mit aufgebaut. Und wofür ist das wohl Ausdruck, Hardinghaus, die Palliativmedizin weiter zu entwickeln, zu verwirklichen und zu verankern in deutschen Kliniken?
Ja, das nehme ich gerne an, das Kompliment. Ich habe mich schon in den frühen 90er Jahren mit der Palliativmedizin befasst, habe dort in Osterkappeln bei Osnabrück die Initiative Spes Viva aufgebaut, eine Hospiz- und Palliativinitiative, weil ich meine, Hospiz und Palliativ soll auch in Deutschland zusammengehen und das tut es auch. Und ich denke, mein Engagement in beiden Krankenhäusern kann durchaus als ein Zeichen genommen werden, dass ich mich dafür einsetze, dass die Palliativmedizin, ich bin nun Mediziner, gerade auch in Krankenhäusern ausreichend vertreten ist, dass wir alle, so wie Sie eben so schön sagten, leben statt leiden können.
Wie sind Sie denn damals auf diesen Anstoß gekommen, dort etwas zu machen, auch beispielsweise so einen Verein zu gründen, der Geld sammelt, um dann Ausstattungen auch in der Klinik, in der Sie zunächst wirken, in Osterkappeln, wo wir vor 8 Jahren auch mal live gewesen sind, auf Ihrer Palliativstation, die zur inneren Medizin mitgehörte?
Ja, Anfang der 90er Jahre war es tatsächlich noch so, das habe ich erlebt, dass Menschen zum Sterben ins Badezimmer abgeschoben wurden und dass sie nicht ausreichend schmerzlindernde Medikamente bekamen, weil man damals noch meinte, sie könnten ja abhängig werden. Das ist natürlich nicht zu halten gewesen. Und ich habe damals mich mit dem Katholischen Krankenhausverband zusammengesetzt und die Idee mitgeboren, mitgebären dürfen, jetzt etwas zu tun, ein Zeichen zu setzen, um die Sterbebegleitung in Krankenhäusern zu verbessern. Und das haben wir getan.
Das war so eine Art Leuchtturm und dann gab es einige wenige Leuchttürme und von dort ist das dann zum Glück ja weitergegangen mit Palliativmedizin und aber auch mit Hospizarbeit. Wenn ich Sie mal frage, vor 8 Jahren waren wir bei Ihnen, als Sie noch in Osterkappeln waren. Die Klinik gehört zu dem Klinikverbund auch mit dazu, beispielsweise das Marienhospital in Osnabrück, wo Sie auch sind, ist Teil dieses Verbundes. Was hat sich schon entwickelt in den letzten 8 Jahren dort in Richtung Palliativmedizin? Was können Sie beobachten?
Also erstmal kann man sehen, dass sich die Strukturen verbessert haben. Wir haben Zahlen vorliegen von 1996. Damals hatten wir etwa 30 stationäre Hospize und 30 Palliativstationen. Heute haben wir schon 260 stationäre Hospize und über 300 Palliativstationen. Auch eine große Zahl an ambulanten Hospizdiensten, das möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen, unter Einbezug des wichtigen Ehrenamtes. Da hat sich einmal viel getan. Zum anderen hat sich aber auch etwas im Bewusstsein der Bevölkerung getan. Das möchte ich auch sagen. Es gibt dort immer noch Bedarf und Lücken in der Information. Vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband, den ich ja mitleiten darf, haben wir 2017 eine Umfrage gehabt, eine verlässliche Umfrage. Ungefähr 50% der deutschen Bevölkerung kann den Begriff palliativ richtig deuten oder richtig damit umgehen. Das hört sich sehr wenig an, ist es teilweise auch. Aber 5 Jahre vorher hatten wir noch 20-30%. Ich glaube, wir sind ja auf dem guten Weg und Ihre Sendung wie heute trägt ja sicher dazu bei, den Palliativgedanken weiter zu verbreiten und dass die Menschen die Möglichkeit sehen, würdig und beschwerdefrei sterben zu können.
Da sind wir eigentlich schon bei der Kernfrage. Was will, was kann Palliativmedizin und was kann und will Hospizarbeit?
Beide haben sich zum Ziel gesetzt, das Leiden am Ende des Lebens zu nehmen. Das Leiden kann rein somatisch körperlich sein, viel Schmerzen, Luftnot, Darmlähmungen, Wunden und vor allen Dingen auch viele Ängste, psychosoziale Bedürfnisse und das Dabeisein beim Menschen am Ende des Lebens ist die wichtigste Aufgabe, ihn zu begleiten. Die Palliativmedizin ist etwas medizinischer ausgerichtet, auf Palliativstationen beispielsweise in Krankenhäusern oder auch palliativen Konsiliardiensten, die es neuerdings in Krankenhäusern gibt. Die Hospizbegleitung ist vielleicht von vornherein dazu da, Menschen bis zum Tod zu begleiten. Das kann dann etwas länger dauern als in Krankenhäusern. Und das kann auch ambulant geschehen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion, die sich in den letzten Jahren gebessert hat. Da gibt es den sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativdienst, wo ein Team aus Ärzten und Pflegenden nach Hause kommen kann. Weil wir immer sagen, ambulant geht vor stationär. Die Hospizidee gibt es sowohl auf der Hospizseite als auch in der Palliativversorgung, den Menschen würdevoll bis zum Tod zu begleiten.
Wobei wir bei Ihnen ja auf der Station vor 8 Jahren auch gelernt haben, Palliativmedizin hat noch den Blick ein bisschen darauf, dass die Patientin, der Patient auch so gebessert werden kann noch, dass ein Zurückkehren nach Hause auch noch wieder möglich wird.
Ganz richtig, damit haben Sie auch den Kern, den Unterschied zwischen einer Palliativstation und einem stationären Hospiz genannt. Auf der Palliativstation haben wir immer das Ziel, den Patienten zu entlassen. Das kann und sollte am ehesten nach Hause sein, mit Hilfe vom Sozialdienst, die den Übergang begleiten. Das kann eine Verlegung in ein Pflegeheim sein. Natürlich begleiten wir auch bis zum Tod und etwa 50% der Patienten sterben auch auf der Palliativstation beim ersten Aufenthalt. Manchmal kommen sie dann auch wieder. Viele werden auch in ein Hospiz verlegt. Wir arbeiten sowohl in Berlin als auch in Osnabrück sehr gut mit den ortsansässigen Hospizen zusammen. Das geht also nahtlos.
Wie arbeitet Palliativmedizin? Welche Möglichkeiten gibt es? Sie haben jetzt eben Sozialdienst angesprochen. Da ist sicherlich viel zu vermitteln, viel zu organisieren, auch natürlich mit Krankenkassen, mit Versicherungen, aber dann mit Transport, mit der Frage auch Anschluss noch vielleicht in Richtung Hospiz, auch die Angehörigen, die doch ein Teil des Konzepts ja unbedingt sein müssen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Was für Aspekte, was für Möglichkeiten hat Palliativmedizin?
Gut, zunächst natürlich mal die medizinisch-pflegerischen Möglichkeiten. Die Palliativärzte und Ärztinnen kennen sich aus in der Schmerzmedizin, in der Linderung von Luftnot und so weiter. Die Pflege ist gut ausgebildet, speziell ausgebildet in der Wundbehandlung mit Lagerungen und so weiter. Und auch der Sozialdienst hat seine speziellen Erfahrungen, der psychologische Dienst, die Physiotherapie, die Klangtherapie, komplementäre Verfahren, also durchaus auch mal außerschulmedizinische Heilweisen wie Aromatherapie beispielsweise. All das zusammen als Teamarbeit, zusätzlich der ehrenamtliche Einsatz, der die reine Begleitung noch mit unterstützen kann. Aber es gibt eine Palette von Möglichkeiten, den Menschen zu begleiten.
Wir werden einige ganz besondere angstbesetzte Fragen auch noch im Einzelnen besprechen. Wir machen das in dieser Sendereihe ja doch immer auch sehr eingehend, werden sicherlich eine Reihe von Hörerfragen auch dazu bekommen. Das klingt aber doch nach einem enormen personellen Aufwand und nach der Chance von großer Zuwendungsmöglichkeit. Ist das richtig zu sehen und ist das auch wirklich bezahlbar, in Anführungszeichen? Wir haben ja den Ökonomismus in der Gesundheitsversorgung immer mit im Auge, der vielleicht an der Stelle mal nicht so eine Rolle spielt.
Das ist vollkommen richtig. Ein ganz wichtiger Faktor, den wir noch nicht aufgeführt haben, ist die Zeit. Zeit zu haben für den Gegenüber, Zeit zu haben für die Angehörigen, manchmal für die Angehörigen noch mehr als für die Betroffenen selbst. Und das kostet natürlich auch, ist eigentlich ein unschöner Ausdruck, Personal, das heißt Mitarbeiter. Die Personalschlüsseln sind in der Palliativversorgung und in Hospizen natürlich deutlich besser als in übrigen Strukturen und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Seit dem Hospiz- und Palliativgesetz von 2015, für das wir uns verbandseitig immer auch eingesetzt haben, gibt es ja auch eine Verbesserung sowohl in der Finanzierung als auch in den Kooperationsmöglichkeiten. Das ist auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt.
Also als Patientin, als Patient kann ich mich in Anführungszeichen wirklich fallen lassen in eine solche Versorgung.
Sie können das und ich wage sogar die Behauptung, dass bei uns niemand zum Beispiel mit Schmerzen sterben muss, dass wir immer Möglichkeiten haben. Manchmal in Extremfällen, das sage ich mal, haben wir die Möglichkeit der sogenannten palliativen Sedierung. Das heißt, wenn wirklich gar nichts mehr gehen sollte, können wir natürlich nur nach Absprache mit dem Patienten, dessen Wunsch steht immer im Vordergrund, ihn auch am Ende des Lebens ein wenig schlafen legen, sodass auch er nicht leiden muss.
Das wäre auch jetzt die Frage eigentlich an einzelnen Symptomen und Beschwerden, vor denen Menschen eben halt wirklich auch Angst haben können. Also beispielsweise diese extremen Schmerzen, die nehmen Sie dann, indem Sie in Absprache und auf Wunsch auch dann jemanden leidenslos schlafen lassen können.
Ganz genau. Man kann ihn zwischendurch auch wieder wach werden lassen oder man kann ihn in einen oberflächlichen Schlaf versetzen, sodass man mit ihm noch kommunizieren kann zwischendurch. Dass man ihn fragen kann, ist es gut so für Sie oder möchten Sie noch etwas erledigen oder möchten Sie doch etwas trinken? Also das ist eine ganz intensive, enge Begleitung, die im Übrigen auch juristisch dokumentiert werden muss, die oft eine gute Linderung ist. Aber wie gesagt, das ist selten. Normalerweise kommen wir auch mit normalen Mitteln zurecht.
Was für andere so angstbesetzte Beschwerden gibt es? Also ich kann mir Übelkeit vorstellen und auch, Sie hatten es schon gesagt, die Luftnot, auch die Angst des Erstickens.
Die Angst des Erstickens ist eine sehr häufig geäußerte Angst. Die Angst vor Schmerzen, aber auch verschiedene persönliche Probleme. Ich habe gerade gestern und auch noch heute Morgen mit einer Patientin gesprochen, die auf unserer Palliativstation liegt, die sehr aktiv war in ihrem Leben, beruflich sehr aktiv, die immer Ziele hatte, eine Managerin war und die jetzt plötzlich sagen muss, ich habe kein Ziel mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sterben ist kein Ziel. Auch das müssen wir bedenken. Auch das können Reaktionen sein, die begleitet werden wollen. Und da haben wir als Ärzte oder auch als Pflegende, als Seelsorger, die auch eine wichtige Rolle spielen, oft nur die Möglichkeit, einfach da zu sein, zuzuhören und Verständnis zu haben.
Wie nah können Pflegende und andere Berufe, sogenannte Heilhilfsberufe und Ärztinnen und Ärzte auch dann kommen in dieser Epidemiezeit? Das war ja immer die Frage. Auch Angehörige durften ja dann nicht kommen, nicht ohne weiteres. Es gab dann einige wenige Ausnahmen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Gemischt. Zum einen muss man sagen, die Anzahl der Patienten hat überhaupt nicht abgenommen in dieser Zeit. Die Menschen sterben auch an anderen Erkrankungen, genauso wie in anderen Zeiten. Die Besuchsregelung ist in Palliativeinrichtungen und in Hospizen. Das ist landesverschieden, natürlich etwas großzügiger gewesen als in anderen Bereichen des Krankenhauses oder der Hospizversorgung. Da konnten wir also auch mal, wenn es ans Sterben ging, 2 Besucher beispielsweise zulassen. Was wir nicht konnten in dieser Zeit, war der Besuch von Ehrenamtlichen, den wir auch hier in Berlin sehr eng führen. Wir haben eine Kooperation mit dem Union Hilfswerk und die Ehrenamtlichen kommen ins Krankenhaus, kommen zu unseren Besprechungen, reden auch mit den Patienten und begleiten sie häufig später dann, wenn sie sie kennen, auch weiter. Das war eingeschränkt.
Das war dann auch zum Schutze der ehrenamtlichen,
ja, genau,
Helferinnen und Helfer. Das war eine große Lücke.
Das war eine Lücke, die allerdings, ich habe gestern noch mit unseren Ehrenamtlichen gesprochen, wir ab nächster Woche auch wieder lockern können.
Mussten da die Hauptamtlichen, die hauptberuflichen Pflegekräfte dann entsprechend das kompensieren? Ging das denn eben halt da zu sein, auch Hand zu halten? War das möglich?
Das war möglich und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Gegebenenfalls würden wir weniger Patienten aufnehmen. Alle Patienten, die wir betreuen, müssen 100%ig palliativ und hospizlich gut betreut werden. Da kann man überhaupt keine Abstriche machen, sonst würden wir unserem Selbstverständnis nicht mehr genügen können.
Lassen Sie mich nochmal auf angstbesetzte Symptomatik zurückkommen, dieses Gefühl des Erstickens, die Luftnot. Was geben Sie da? Was können Sie dort wirklich machen?
Also ein ganz bewährtes Präparat, um es jetzt mal ganz konkret zu nennen, ist das altbewährte Morphium oder das Morphin, was sowohl Schmerzen nehmen kann und, das ist auch unsere Erfahrung, sehr gut auch die Atemnot lindern kann. Zusätzlich zu den Ängsten kann man Präparate geben, die Ängste lösen, sogenannte Tranquilizer, die kommen so aus dieser Valium-Reihe, kann man in ganz verschiedenen Applikationsformen, also Anwendungsformen geben, als subkutane unter die Hautspritze, als Tropfen, als Dauerinfusion, als Pumpe. Da gibt es also die verschiedensten Möglichkeiten, nicht zu vergessen. Aber das Wichtige, immer das Gespräch, die verbale, die gesprächsmäßig durchgeführte Beruhigung.
Schlaflosigkeit, da fand ich bei der Vorbereitung dann den Hinweis, dass man das so kurzfristig dann auch bestimmte Präparate geben darf. Ich hatte vorhin bei Ihnen herausgehört, dass Sie da völlig unbedenklich auch mit umgehen, auch was die Dauer oder auch vielleicht jetzt kleinere Dosen angeht, wo Sie sagen, da kann man auch größere Dosen nehmen. Wie ist da heute die Haltung zu?
Also natürlich haben wir immer die Grenze in Richtung aktiver Sterbehilfe. Das ist ganz klar. Das haben wir im Hinterkopf. Wir würden niemals so hoch dosieren, damit der Patient in Kürze sterben sollte oder könnte. Das würden wir niemals tun. Die Dosierungsmenge ist immer sehr, sehr individuell. Und das muss immer angepasst werden. Wir können erst Testdosen geben. Wir sprechen vom Titrieren mit dem Fachausdruck und können dann die Dosis so anpassen, dass sie genügt. Manchmal geht es eben tatsächlich nur als Dauerinfusion, Angst vor Gewöhnung oder Abhängigkeit. Dazu gibt es natürlich keinen Grund. Erstens mal weiß man, wenn man beispielsweise Morphin oder moderne andere Opiate gibt, die Menschen nicht abhängig werden, und sollten sie erst doch werden, dann ist es zum Ende des Lebens hin ohne nachteilige Bedeutung.
Also genau das wollte ich erfragen. Also da gibt es diesen Punkt, der ansonsten ja eine Bedeutung hat, hat dann in der Situation keine Bedeutung
mehr. Überhaupt nicht.
Dann gibt es die Angst vor, dann vielleicht auch infolge von Metastasen, von Obstruktion, von Prozessen im Unterleib, die möglicherweise da die Darmfunktion einschränkt und auch verlegt. Was kann man dort machen?
Also es gibt immer auch mal, wenn auch selten, eine operative Möglichkeit, dass man den Darm entlastet durch einen künstlichen Ausgang. Das ist aber ein Eingriff, den man nur dann wählen würde, wenn es sonst keine vernünftigen Möglichkeiten der Linderung gibt und wenn die Patienten das auch wollen. Es wird immer mit ihnen gesprochen und es wird niemals am Wunsch des Patienten oder seines Bevollmächtigten oder seines Angehörigen vorbei. Nehmen wir mal die Möglichkeit der Operation außen vor. Dann gibt es darmanregende Medikamente, wie zum Beispiel das Metoclopramid, ist mal so ein Name, MCP auch abgekürzt oder auch als Paspertin früher bekannt. oder es gibt Medikamente gegen Übelkeit, ein häufiges Begleitsymptom. Mhm. Sollten wir den Darm nicht mehr anregen können oder das wiederum zu Beschwerden führen? Das kann man sich ja vorstellen, wenn eine Obstruktion, die Sie ja nannten, also eine Verstopfung da ist und man regt den Darm noch an, dass es, wenn es nicht zum Erfolg führt, die Beschwerden vergrößern kann. Dann gibt es auch Medikamente, um den Darm stillzulegen.
Und das heißt, dann beruhigt sich das und dieses Phänomen tritt zumindest eine gewisse Zeit lang nicht auf.
Ja, das darf und soll nicht auftreten und dafür können wir aber auch sorgen.
Sie haben auch von Angehörigen gesprochen, denen Sie manchmal mehr Zuwendung noch auch geben müssen, zumindest zeitweise, als den eigentlichen Patientinnen und Patienten. Wie ist diese Einbeziehung von Angehörigen?
Wir beziehen immer Angehörige mit ein, natürlich auch nach Absprache mit den Betroffenen. Die müssen damit einverstanden sein. Die Schweigepflichtsentbindung gilt auch dort. Und dann aber wenden wir uns den Angehörigen intensiv zu, sprechen mit ihnen. Viele haben keine richtigen Vorstellungen über die Möglichkeiten, die es gibt, die auch die Palliativmedizin hat. Viele meinen, da muss doch an den Tropf, da muss doch was getan werden, haben so einen Handlungsdruck. Mhm. Den kann man ihr aber häufig nehmen, dass man ihr sagt, es muss gar nichts. Wir müssen ihr überhaupt nichts. Es steht immer die Situation des Leidenden im Vordergrund. Und da muss man auch nicht immer eine Infusion geben. Durst beispielsweise kann man auch sehr gut mit pflegerischen Mitteln ändern.
Leben statt Leiden. Und unser Experte heute, Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands, Leiter der Palliativmedizin sowohl am Marienhospital Osnabrück als auch am Franziskushospital Krankenhaus in Berlin. Wir haben Fragen bekommen und ich starte gleich mal, Herr Professor Hardinghaus, mit der Frage, aus der Schweiz von einer Hörerin: Wird bei der palliativen Medizin neben medikamentenintensiver Begleitung auch das terminale Koma, die terminale Sedierung angeboten? Das mag vielleicht eine Frage aus anderen Gesetzgebungssituationen sein, aber im Grunde genommen so ein therapeutisches oder künstliches Koma wird ja bei vielen Gelegenheiten eingesetzt. Kommt das auch in Betracht in so einer Situation, die dann extrem schwierig sein kann und dass jemand auch drum bittet?
In Extremfällen kommt das in Betracht. Wie wir vorhin schon mal gesagt haben, gibt es die palliative Sedierung, die wir versuchen, erst oberflächlich zu halten, um zwischenzeitlich mit dem Patienten noch kommunizieren zu können, also mit ihm sprechen zu können. Es gibt dann aber noch Situationen, und dann kommen wir vielleicht auf diesen komatösen Zustand, wo das Leiden so groß ist, dass es nur noch durch einen permanenten Schlafzustand gelindert werden kann. Wichtig hier auch die Abgrenzung vor der aktiven Sterbehilfe. Der Schlafzustand darf nicht hergeführt werden, damit der Patient in Kürze sterben kann, um ihn sterben zu lassen direkt, sondern ihn zu begleiten auf dem Weg in den natürlichen Tod. Also ein Koma oder palliative Sedierung in extremen Fällen in der Palliativmedizin durchaus auch üblich.
Dann gibt es noch zum Verständnis einige wichtige Fragen, die eine Hörerin dort gestellt hat. Ist für die Behandlung mit der Palliativmedizin eine Krebserkrankung Voraussetzung oder ist sie auch denkbar bei Altersschwäche, wenn sich ein Mensch einfach am Ende seines Lebens angekommen sieht?
Das ist eine gute Frage. Überwiegend handelt es sich tatsächlich um Krebserkrankungen. Das ist aber aus einer gewissen Tradition heraus. In den letzten Jahren haben wir zunehmend Menschen mit anderen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen wie zum Beispiel die sogenannte COPD, also die chronisch-obstruktive Erkrankung, auch neurologische Erkrankungen wie Lähmungen, wie die Multiple Sklerose. Solche Erkrankungen kommen häufig hinzu und am Ende des Lebens kann es auch eine Erkrankung sein, die durch viele, also multiform bedingt ist. Das wäre eine typische Alterserkrankung.
Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung mit der Bitte vielleicht um eine kurze Frage, sonst setzen wir das nach den Nachrichten nach 11 Uhr dann noch fort. Die Nachrichten können wir aber nicht verhindern. Es ist ein Hörer aus Halle an der Saale. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, schönen Tag. Es geht um folgende Problematik. Und zwar geht es darum, dass meine Mutter seit langem Schmerzpatientin ist, die aber einen ganzen Zeitraum mit Opiaten und Morphinen behandelt worden ist, mit teils mangelhaften bzw. ja, nicht nachvollziehbaren auch Nebenwirkungen und keinem Erfolg. Auf eigene Rechnung wurde dann auf Cannabinoid umgestellt, also dieses CBD-Tropfen. Und die Wirkung ist dahingehend positiv. Ja. Warum wird aber den Ärzten so viel Steine in den Weg gelegt, diese Mittel zu verabreichen?
Oder das ist eine klare Frage, Professor Hardinghaus.
Ja, erstmal ist gut, dass die Frage gekommen ist. Denn man muss nochmal sagen, dass es in der Palliativmedizin natürlich immer um Grundleiden geht, die zum Tode führen, unheilbare Erkrankungen vorliegen. In der Schmerzsituation ihrer Mutter liegt das offensichtlich nicht vor. Eine sogenannte chronische Schmerzpatientin, die es, das kann ich gut nachvollziehen, sicher auch sehr schwer hat. Die Verordnung von Cannabis ist etwas erleichtert worden. Es gibt auch noch Untersuchungen, die laufen, wie wirksam das Cannabis wirklich ist. Aber inzwischen in bestimmten Indikationen das Cannabis durchaus auch anerkannt. Das wird unter den Ärzten sich auch noch mehr herumsprechen, vielleicht auch durch diese Sendung.
Danke also auch nochmal für diese Frage und alle guten Wünsche nach Halle an der Saale. Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sendung mit Christian Flotow am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema heute: Palliativmedizin, Leben statt Leiden. Und auf einer Palliativstation haben Menschen vielfach das Ziel, das haben wir gehört, doch noch einmal nach Hause zu kommen. Für unheilbar kranke Menschen mit geringer Lebenserwartung und ausgeprägten Krankheitssymptomen ist es auf der letzten Etappe des Lebensweges meist anders. Hier gibt es Hospize und die Menschen kommen hierher, um die letzten Tage ihres Lebens dort zu verbringen. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte dem Angehörigen einer Hospizbewohnerin begegnen, der ihm seine Eindrücke schilderte.
Es ist kein leichter Weg. Wer sich bei Angehörigen von Bewohnern eines Hospizes in Vor-Corona-Zeiten umgehört hat, der hat das oft gesagt bekommen. Es ist schwer, einen Menschen auf der letzten Etappe seines Lebensweges zu begleiten. Seinen Vater, seine Mutter, den Ehemann oder die Ehefrau.
Es ist schwer zu sehen, wie etwas, was sie lieben, einfach geht. Sie können jeden Tag eigentlich zusehen, wie sie weniger wird. Ob das Muskelmasse ist, ob das die Klarheit ist im Kopf. Es gibt Momente, wo sie sehr klar ist, wo sie dann sagt, hey komm, lass uns nach Hause gehen. Ja, das geht an die Psyche. Ja, dann fühlt man sich schwer, weil man immer wieder nach Antworten sucht. Wie mache ich ihr klar, dass es nicht geht? Dass wir also keine Chance haben im Moment.
Andererseits wird die Zeit im Hospiz oft als wertvoll angesehen. Der Mensch steht im Zentrum und dessen Lebensqualität.
Also hier geht es nicht darum, den Motor nochmal fertigzustellen, wie in der Werkstatt. Von ärztlicher Seite wird einfach das getan, was ich für sehr wesentlich halte, Schmerzfreiheit. Wir suchen ja hier nach einer Möglichkeit, sie schmerzfrei zu kriegen, sie relativ klar zu bekommen, also dass sie auch noch wahrnimmt, wenn ein Vogel piepst, wenn Blumen gebracht werden. Es ist toll, dass jemand nachts da ist, wenn ich nicht da bin. Wo ich dann morgens höre, ja, eine Schwester hat 4 Stunden am Bett gesessen, weil sie unruhig war, weil Tag und Nacht hier ist für die meisten nicht mehr unterscheidbar. Ja, meine Frau weiß nicht, ob es jetzt 4 Uhr morgens ist oder 4 Uhr nachmittags. Da kriegt sie nicht mit. Und da sitzt seine Schwester und tätschelt ihr die Hand und hält sie und beruhigt sie.
Ein besonderes Musikstück hören, im Bett eine Zeit auf der Sonnenterrasse oder im Garten zu genießen. Die Philosophie in vielen Hospizen ist, Dinge zu ermöglichen.
Wie sagte der Chef hier mal, wenn sie ein Glas Rotwein wollen, machen wir auch. Ja? Oder wenn hier 3 Kinder mal übernachten wollen, kriegen wir hin. Also das sind einfach Aussagen, die ja, motivieren, das durchzustehen und dabei zu bleiben. Wenn es auch schwierig ist, aber es hat auch was Schönes. Also dass der Mensch gesehen wird und sie sich als Mensch fühlen dürfen.
Dinge zu ermöglichen, Wünsche zu erfüllen, das ist zu einer besonderen Herausforderung geworden in Zeiten von Corona. Wo es einerseits darum geht, Pflegende, Mediziner, aber auch ehrenamtliche Helfer vor dem Virus zu schützen und andererseits die Würde der Sterbenden zu schützen und letzte Tage zu erfüllten Tagen zu machen.
Wie sieht an einem Tag wie heute die Arbeit etwa in einem der rund 240 stationären Hospize aus? Wie war das für Menschen dort heute, die ihre letzten Lebenstage, wie ist es heute, die ihre letzten Lebenstage in einem Hospiz verbrachten? Wer konnte, kann,
darf bei Ihnen sein? Wer hält Ihnen die Hand? Wer steht Ihnen bei? Das möchte ich fragen. Johannes Schlachter, Pflegedienstleitung im Rikam-Hospiz in Berlin. Ich buchstabiere das auch. Sie können es übrigens bei uns ja online auch nachlesen, für den Fall, dass Sie jetzt im Internet schon einmal schauen wollen. Das schreibt sich R-I-C-A-M, das Rikam-Hospiz. Herr Schlachter, wie groß waren die Einschränkungen, über die wir auch vorhin schon mit Professor Hardinghaus gesprochen hatten, während dieser Zeit des Lockdowns? Wie sehr hat das Ihre Arbeit auch beeinträchtigt im Hospiz?
Ja, guten Tag. Ich glaube, am meisten beeinträchtigt hat uns die Unsicherheit des Fragestellens, was müssen wir tun, was dürfen wir nicht tun, welche Ängste kommen noch dazu? Und diese Unsicherheit hat uns natürlich zu Sicherheitsmaßnahmen geführt, die dem Hospizleben eigentlich widersprechen. Zum Beispiel, dass wir keine Ehrenamtlichen mehr in unseren Hospiz eingeladen haben, um Kontaktminimierung zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was sehr eingeschränkt hat, dieses Verzichten müssen auf Kontakt.
Ich hatte Professor Hardinghaus auch da schon gefragt, wie es denn möglich war, das ein Stück zu kompensieren. Wie ist das bei Ihnen im Hospiz gewesen, im Rikam-Hospiz in Berlin? Haben Sie denn dieses Fehlen von den ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleitern überhaupt ein Stück kompensieren können? Und was war mit Angehörigen? Durften da welche aber doch zu den Bewohnern?
Ja, zunächst einmal galt ganz, ganz viel Reden und Sprechen, am Telefon in Kontakt sein mit den Mitarbeitern, um nicht in Panik zu geraten. Und dann war sehr, sehr viel möglich. Die Besuchsregelung, die Sie gerade ansprechen, konnten wir sehr, sehr schnell auch im Einvernehmen mit dem Senat lösen, dass Angehörige zu jeder Zeit Zugang hatten zu ihren Kranken. Wir haben Regeln aufgestellt, wir haben die minimiert und wir haben gerade in den letzten zwei Tagen erfahren, dass wir nun noch weiter diesen Kontakt Minimierung aufheben können, dass Angehörige jetzt wieder am Zimmer nehmen können. Und das war gerade zum Beispiel eine sehr große Freude im Gesicht einer Krankenschwester, als ich ihr sagte, im Zimmer ist es jetzt offiziell wieder erlaubt, dass Angehörige ohne Mundschutz auch Umarmungen und Berührungen zulassen können. Offiziell vom Senat und so geschrieben worden, sagte sie, was für eine Erleichterung das ist für die Tochter, die gerade am Bett ihrer unruhigen und verwirrten Mutter sitzt, dass sie sie wieder berühren kann, weil das der einzige Zugang ist zu ihr.
Wer durfte und konnte berühren? Berührung ist ja etwas, was Nähe ja ausdrückt und ganz wichtig wohl ist. Wir haben das schon vorhin mehrfach auch gehört. Wie viel Zeit, wie viel Nähe ermöglichen Sie und ermöglicht auch die Ausstattung Ihres Hospizes?
Normalerweise in normalen Zeiten sind wir gut besetzt mit einem Krankenschwesternteam, sodass jede Krankenschwester 3 bis 4 Personen versorgt. Und dazu kommen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die für die Normalität sorgen. Die Krankenschwestern haben eine Aufgabe und Auftrag. Darin haben sie auch viel Zeit, wie ich gerade schon gehört habe, auch am Bett sitzen zu bleiben. Aber die Ehrenamtlichen, die kommen ohne Auftrag und haben nochmal viel, viel mehr Zeit, einfach zu gucken, zu sehen, was ist jetzt gerade wichtig und können dann darauf eingehen. Also ist der Spaziergang jetzt wichtig oder was ganz anderes? Im Moment war das etwas eingeschränkt und wir haben das so gut wie wir konnten versucht zu planen, dass Spaziergänge nach draußen natürlich trotzdem möglich sein mussten. Aber eine Patientin hat zu uns gesagt, organisiertes Kaffeetrinken ist eben was anderes, als wenn da eine Ehrenamtliche einfach da ist und zufällig da ist und ich sie einfach ansprechen kann. Und wir sind ja jetzt so weit fortgeschritten in unserem Wissen, was die Pandemie anbetrifft, dass wir langsam anfangen können, jetzt ganz gezielt Ehrenamtliche wieder einzusetzen. Und das ist eine große Erleichterung. Sie werden vielleicht dann nicht mehr von Patient zu Patient gehen, aber gezielt für einen Patienten Zeit haben, wo vielleicht die Angehörigen nicht so viel Zeit haben, am Bett zu sitzen.
Erzählen Sie doch heute mal vom Alltag. Ich denke, das Mittagessen wird jetzt vorbereitet. Wer macht das? Sind die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, wenn sie wollen und können? Erzählen Sie einfach mal ein kleines bisschen aus diesem Alltag.
Mittagessen, damit sprechen Sie ja das Zentrum der Küche, des Alltags an, des Lebens an und auch das Zentrum unseres Hospizes. Die Küche ist in der Mitte des Hauses. Sie ist eine offene Wohnküche. Es ist ein großer, langer Tisch da, an dem die Bewohner sitzen können und zugucken können und reden können mit dem Koch. Das ist sehr unterschiedlich, wie Patienten das annehmen können. Wir hatten bis gestern eine Frau, die sehr, sehr viel in der Küche war und Kochrezepte ausgetauscht hat. Die hat unseren Mitarbeiterinnen in der Küche, die angelernt werden, viele Hilfestellungen gegeben. Sie war sehr aktiv beteiligt und ich glaube, dass es zu ihrem Verbesserungsprozess gedient hat. Sie konnte dann entlassen werden. Sie durfte tatsächlich, das kommt nicht so häufig vor, dass Menschen das Hospiz nochmal verlassen, aber sie konnte nach Hause gehen und hat sehr viel Energie mitgenommen. Und die Mitarbeiter gleichfalls von ihm.
Das ist jetzt eine Wendung in Ihrer Erzählung, die völlig unerwartet ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Mitarbeiterin gewesen ist, die auf Zeit eingestellt war. Und so klang es, oder hätte man es verstehen können. Nein, das ist eine Bewohnerin gewesen, diese Rezept dort gemacht hat und dann wieder nach Hause gehen konnte.
Das ist nicht der Alltag. Natürlich ist das Hospiz für Sterbende da, aber sowas passiert und das ist dann besonders erfreulich. Heute sind die Patienten ein bisschen anders zusammengesetzt. Ich habe mitgekriegt, dass viele eher im Zimmer waren. Einige Patienten verwirrt sind, also die Patienten, die in den letzten Tagen aufgenommen wurden, eher auch leichte Demenz hatten schon vorher oder durch ihre Krankheit jetzt etwas verwirrt sind. Nochmal zurück um die Küche. Die Aufgabe der Küche ist jetzt, zu ihnen ins Zimmer zu gehen, Alltag zu gestalten, zu fragen, was sie mittags essen wollen, sie so auch zu beteiligen an dem Leben. Und heute ist in der Küche noch die neue FSJlerin, die ihren Schnuppertag macht, weil sie im September bei uns
freiwilliges soziales Jahr, ne? Genau.
Freiwilliges soziales Jahr. Und auch das merkt man schon, das ist schön, plötzlich wieder junge Leute zu sehen, 17-jährige junge Frau zu sehen, die im Hospiz arbeiten will. Darauf reagieren die Bewohner immer sehr freudig.
Letzte Frage noch mal zur Gesamteinschätzung. Hat die Corona-Zeit auch auf Ihre Arbeit gesellschaftliche Aufmerksamkeit gelenkt? Erwarten Sie vielleicht auch jetzt für die Zukunft mehr Beachtung, Achtung auch, Unterstützung vielleicht für Ihre Arbeit? Klatschen ist ja schön, reicht aber wohl nicht.
Um nicht auf das Geld als erstes einzugehen, ja, Beachtung. Wir haben uns sehr gefreut, dass sehr, sehr viele Leute angerufen haben, was wir brauchen könnten. In der Anfangszeit, als Schutzausrüstung sehr mangelhaft war, sehr schlecht zu erreichen war, haben sehr viele Menschen Mundschutz genäht für uns. Sie haben uns gefragt, was wir brauchen können. Und wir haben tatsächlich auch in der Zeit, wo wir Ehrenamtliche jetzt pausieren lassen mussten, viel mehr Anfragen für Ehrenamtliche, dass Ehrenamtliche angefragt haben, wie können wir euch jetzt und vielleicht auch danach wieder mehr unterstützen. Also ich glaube schon, dass das Bewusstsein für eine gesellschaftliche Aufgabe vielleicht noch mehr gestärkt wurde durch Corona. Und dass alle hoffen, dass diese Einschränkungen bald vorbei sind, was auch für unser ambulantes Hospiz gilt. Viele Patienten, die wir zu Hause begleiten, sind sehr in Erwartung und freudiger Erwartung, dass wir unter besonderen Schutzmaßnahmen wieder Besuche zu Hause machen können, auch mit den Ehrenamtlichen. Und dieses Feedback kriegen wir fast täglich.
Danke an Johannes Schlachter, Pflegedienstleitung vom RIKAM-Hospiz in Berlin. Und Ihnen, dem gesamten Team, Ihren Patientinnen und Patienten würdige Achtung und Unterstützung auch an diesem Tag.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Palliativmedizin, Leben statt Leiden. Unser Experte heute, Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands, Leiter der Palliativmedizin am Marienhospital Osnabrück und am Franziskus-Krankenhaus in Berlin. Und jetzt Ihre Fragen, und schon lange in der Leitung ist eine Hörerin aus Sonnefeld. Einen sehr schönen guten Tag nach Sonnefeld.
Ja, grüß Gott.
Ihre Frage, Frau Fischer.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich sehr dankbar bin über diese Palliativstation und auch über die Schwestern. Ich habe das erlebt, mein Mann war im Altenheim und er ist dann immer besucht worden. Ich konnte mit allen zu ihnen kommen, er war depressiv, total verkrebst. Und ich konnte also mit allen, ich fand das fantastisch, wie ich betreut worden bin. Ich konnte selber, die sind auch bei mir ins Haus gekommen, ich konnte mit allen über ihnen reden. Also ich habe das nicht gewusst, dass sowas gibt. Ne?
Also das eine ganz positive Erfahrung, die Sie jetzt den Hörerinnen und Hörern auch geben. Vielleicht kann Professor Hardinghaus das noch einordnen. Dankeschön für Ihren liebenswürdigen Anruf.
Ja, vielen Dank. Das hat uns natürlich nur bestärkt in unserer Argumentation, dass wir Menschen, die leiden müssen, selbst und auch die Angehörigen begleiten, gern begleiten, dass uns das eine ganz vornehme Aufgabe ist. Und da bekommen wir auch etwas zurück, wie dieses positive Urteil gerade von Ihnen.
Es gibt eine weitere Hörerin, nämlich vom Bodensee. Schönen guten Tag.
Hallo?
Ja, Ihre Frage oder Ihre
Vielen
Anmerkung
Dank,
gerne.
Dass ich überhaupt sprechen darf. Also es freut mich wirklich sehr. Also mein Mann ist 2011 mit Glioblastom operiert worden, aber nie mehr aus dem Koma erwacht und war dann in der Schmiederklinik und es wurde versucht, ihn wieder eben zum Leben zurückzuführen. Das war nicht möglich. Und im Endeffekt war er dann im Hospiz in Schwenningen und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil das waren die letzten 3 Wochen seines Lebens. Er ist am 13.01.12 verstorben und das war für mich eigentlich die Brücke, dass ich überhaupt loslassen konnte. Denn es war einfach so, in der Schmiedeklinik, also oder in allen Krankenhäusern habe ich die Erfahrung gemacht, er war davor in Singen, dass da eben versucht wird, ist ja klar, zu wieder gesund zu machen. Und im Hospiz war dann für mich die große Erlösung, muss ich fast sagen, weil es da einfach ums Sterben ging. Und das finde ich eben jetzt, deswegen rufe ich auch an, ist relativ lang her, aber mein 94-jähriger Vater im Altenheim macht mir jetzt wieder diese Frage ganz groß im Zusammenhang mit Corona. Also wie man eigentlich würdiges Sterben einfach ermöglichen kann. Und ich finde halt, dass da das Hospiz, Palliativstation und überhaupt das Einzige ist, was mir ein bisschen Hoffnung gibt. Weil wenn Sie das mal erlebt haben, dass jemand im Koma liegt und Sie alles für ihn regeln müssen und immer täglich die Hoffnung haben, dass er zurückkehrt, aber eben erleben müssen, dass er geht, dann stellt sich die Frage ganz neu. Und das habe ich jetzt mit Corona jetzt aktuell für mich auch nochmal, nicht nur wegen meinem Vater, sondern generell, was uns das wert ist. Ich hoffe sehr, dass das durch dieses ökonomische Denken, was heute halt vorherrscht, wir können es nicht bezahlen, wir können übrigens viel bezahlen, aber da hoffe ich ganz, ganz stark, dass das siegen wird sozusagen in diesem Kampf. Also das wollte ich einfach noch sagen. Und ich wollte vielleicht einfach nochmal sagen, es sind 8000 Menschen ungefähr, wurde vorher nochmal gesagt, gestorben. Und mir als Betroffene, oder alle sind ja betroffen, aber ich frage mich, wie die gestorben sind. Und ich habe halt nur von ihnen Gott sei Dank gehört, dass die eben ja sehr zum Teil in Plastiksäcken irgendwie gestorben sind. Und das beschäftigt mich schon sehr, muss ich sagen, weil ich das alles einfach sehr persönlich durchgemacht habe. Und ja.
Dann Dankeschön, ganz besonderer Dank für diese Schilderung. Sie haben ja mehrere Erfahrungen dort zusammengebunden. Ich würde Professor Hardinghaus noch bitten, dass er das einordnet und vielleicht auch würdigt oder ergänzt.
Ja, es wurde auch vom Bezahlen gesprochen. Da möchte ich noch mal ergänzen dürfen, dass Betroffene und auch ihre Angehörige in den stationären Hospizen nicht selbst bezahlen müssen, dass es von den Krankenkassen übernommen wird. Ein kleiner Teil, 5%, wird durch Spenden finanziert. Das wollen wir auch so, dass mit bürgerschaftliches Engagement weiter bestehen bleibt. Dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es bei der Palliativstation und der Hospizversorgung, über die wir heute gesprochen haben, insbesondere um eine spezialisierte Versorgung handelt. Es kann aber auch gut gestorben werden in der sogenannten ganz allgemeinen palliativen Versorgung bei guten Hausärzten, bei guten Pflegediensten zu Hause. Das möchte ich nochmal betonen, dass wir auch da in Deutschland inzwischen ein gutes Netzwerk haben, bis hin zu regionalen Netzwerken, die das gemeinschaftlich organisieren.
Die zwei Beispiele eben aus dem Hörerkreis zeigen ja doch eigentlich, wie Angehörige, wie bewegend das alles, diese Erfahrung auch ist für Angehörige und welche Bedeutung auch die Integration von Angehörigen nochmal in das Gesamtkonzept von Palliativmedizin und Hospizarbeit bedeutet.
Ganz sicher, die Angehörigenbetreuung nimmt, das konnten wir vorher schon mal sagen, rein zeitlich gesehen häufig sogar einen größeren Raum ein als die Betreuung der Betroffenen selbst. Ganz wichtig.
Worum geht es da bei dieser Betreuung?
Angehörige zu verstehen, in ihren Sorgen zu verstehen, sie aufzunehmen, sie anzunehmen, sie zu begleiten, gerade was auch ihre Trauer betrifft. Die Trauerarbeit ist ein ganz wichtiger Faktor, über den wir noch nicht gesprochen haben heute.
Ja, müssen Sie unter Umständen da auch mal ein bisschen anstupsen und auf den Weg bringen und sagen, nee, es ist besser, Sie kommen und begleiten Sie, auch um die Trauerarbeit eigentlich dann noch zu Lebzeiten auch zu beginnen?
Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Mechanismen, wie wir auch Trauer bewältigen, bis hin zum Recht auch auf Nichtwissen. Das überträgt sich auch auf die Angehörigen. Wir werden nicht mit Gewalt ihn aufklären, wir werden aber immer bei der Wahrheit bleiben. Und wir spüren ja mit Empathie, was auch eben gerade die Hörerin zeigte, mit Empathie und Gefühl, was Angehörige brauchen, ob sie spezielle Ratschläge brauchen hinsichtlich Testamentsfragen beispielsweise oder ob sie eine persönliche Begleitung brauchen, weil sie vielleicht ihren Verdrängungsmechanismus selbst nicht auflösen können. Dabei helfen wir ihnen.
Brauchen Sie manchmal auch ein Stück Wegweisung? Also jetzt sollten Sie dabei sein oder dass Sie da auch einen Anstoß
ganz,
geben müssen?
Ganz genau, ihnen auch Mut zu machen, auch zu kommen, ihre Angehörigen zu begleiten, sich nicht zu drücken, sich der Situation stellen zu können.
Das kann ich bestätigen, Frau Salinghaus, es ist ein reiner Zufall. Vor 25 Jahren war es ja fast auf dem Tag, dass meine Mutter bei Ihnen lag und im Sterben war und ich kann das mal auch ein Stück mit aus eigener Anschauung erzählen und etwas verwirrt war, als ich von Ihnen damals den Anruf bekam und Sie dann aber gesagt haben, Sie kommen jetzt aber sofort. Das ist so ein Anstoß gewesen. Mhm. Um den geht es dann manchmal, nicht?
Ja, ganz genau. Manchmal muss man eben tatsächlich ein bisschen anstupsen, wie Sie eben sagten.
Es gibt einen Hörer, der eine ganz konkrete Frage noch hat. Wie ist einem Patienten zu helfen, dem ein Erstickungstod droht? Gibt es da palliativmedizinische Möglichkeiten?
Ja, wir können ihn, wenn er wirklich hochgradige Luftnot hat und wir Sorge haben, dass er ersticken würde, natürlich mal medikamentös vorgehen mit Morphinen oder auch mit Beruhigungsmitteln, mit Atemhilfen. Es kann in ganz extremen Fällen auch mal zu einer Intubation kommen, wenn nicht anders Luftnot gelindert werden können. Das ist aber nicht Ziel der Palliativversorgung. Wir haben, das wollte ich damit nur sagen, eine breite Palette von Möglichkeiten. Den Erstickungstod braucht heute niemand mehr zu erleiden.
Es gibt noch einen weiteren Anruf. Einen schönen guten Tag. Ich kann nicht erkennen, woher es kommt, aber wir hören das gleich.
Guten Morgen. Ich wollte einen Erfahrungsbericht geben. Mein Vater hat sich betreut mit einer Krebserkrankung, der sehr lange erst ambulant. Dann ist er palliativ eingewiesen worden. Dann wieder, weil es halt noch nicht so weit war, dann wieder lange ambulant. Und dann aufgrund der Betreuungsschwester einen Hospizplatz endlich bekommen. Und für Angehörige und auch für meinen Vater war das schwierig, weil es wie ein Verschiebebahnhof war. Man nicht wusste, wann er wo nun eigentlich sterben kann. Und das Hauptproblem, was sich dabei ergab, war einfach die Verfügbarkeit von Hospizplätzen. Und da denke ich, da ist in dieser Koordination noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
Wie würde ich Frau Sardinghaus, dass Sie übersehen ja die Situation in Deutschland.
Ja, die Situation hat sich ja doch deutlich gebessert. Wir haben, wie Sie eben sagten, etwa 240, 250 stationäre Hospize. Damit hat sich die Zahl ja verachtfacht eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren. Da sind wir auf gutem Weg. Es gibt immer noch keine gesamte flächendeckende Versorgung in Deutschland. Es gibt immer noch mal Lücken, was Hospizversorgung betrifft. Es gibt allerdings auch schon in Ballungsgebieten manchmal ist auch merkantiles Interesse dahinter, ein bisschen zu viel. Da sind wir vom Verband dabei, da Acht zu geben.
Wir haben noch auch eine Rückmeldung von einer 74-jährigen Hörerin, die mit 60 einen Hospizkurs gemacht hat. Sie hatte ihren Sohn verloren mit 45 an Leberzirrhose, hat also auch mitbekommen, wie gut es sein kann, dort zu helfen. Es ist nie zu spät, um auf so einen Weg auch zu gehen, also dann als Helferin, als Helfer, als Begleiterin, Begleiter mit zu unterstützen?
Wir haben in Deutschland eine überwiegende Zahl von ehrenamtlichen Helfern, gerade um diese Altersgruppe, ich sage mal zwischen 40 und 60. Es ist also tatsächlich eigentlich nie zu spät, wenn man noch selbst fit ist, aber auch seelisch stark ist, vielleicht eine eigene Weltanschauung hat und auf andere eingehen kann, auch geschult ist, das ist wichtig. Wir möchten aber, dass in Zukunft das Ehrenamt, sagen wir mal, noch bunter wird, dass auch noch mehr Jugendliche als jetzt sich für diese Aufgaben interessieren.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und vertrauensvollen Fragen. Vor allem Dank an unseren Studioexperten Professor Winfried Hardinghaus. Er ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands und Leiter der Palliativmedizin am Marienhospital Osnabrück sowie Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin am Franziskus-Krankenhaus in Berlin. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon.